Brabos. Im äußersten nordwestlichen Ausläufer des Kontinents Essos, dort, wo das zitternde Meer und die Meerenge aufeinandertreffen, liegt die freie Stadt Brabos auf ihren berühmten 100 Inseln inmitten des seichten, brackigen Wassers einer nebelverhangenen Lagune. Die jüngste der 9 freien Städte ist auch die reichste und mit ziemlicher Sicherheit die mächtigste. Sie wurde von entlaufenen Sklaven gegründet, die zu Beginn nur nach Freiheit strebten. In ihrer Frühzeit war Brabos, weil sie versteckt lag, für die übrige Welt kaum von Bedeutung. Doch im Laufe der Zeit wuchs die Stadt und erlangte schließlich eine Macht, die ihresgleichen sucht. In Brabos herrscht weder ein Fürst noch ein König, stattdessen liegt die Regierungsgewalt in den Händen des Sea Lords, der von den städtischen Magistern und Schlüsselträgern aus den Reihen der Bürgerschaft gewählt wird. Von seinem Palast am Hafen aus befehligt der Sea Lord die größte Kriegsflotte der bekannten Welt und eine Flotte von Handelsschiffen, deren violette Rümpfe und Segel überall auf der Welt ein vertrauter Anblick geworden sind. Gegründet wurde Brabos von flüchtigen Sklaven, die an Bord eines großen Schiffsverbunds von Valyria zu einer kürzlich gegründeten Kolonie in Sotorios gebracht werden sollten, sich aber in einem blutigen Aufstand erhoben, sich der Schiffe bemächtigten und bis ans Ende der Welt flohen, um ihren Herren zu entkommen. Da sie wussten, dass die Valyrer sie jagen würden, wandten sie sich von ihrem ursprünglichen Ziel ab und segelten stattdessen nach Norden. Die Chroniken der Bravosi behaupten, eine Gruppe Sklavinnen aus dem fernen Land der Jogosnai habe ihnen prophezeit, wo sie Schutz finden würden. In einer fernen Lagune hinter einer Mauer kiefernbewachsener Hügel und Felsen, wo ein steter Nebel die Flüchtlinge sogar vor den Augen der Drachenreiter schützen würde. Und so geschah es. Diese Frauen waren Priesterinnen, die man Mondsängerinnen nannte, und bis heute ist der Tempel der Mondsängerinnen der größte Tempel in Brabos. Da die entlaufenen Sklaven aus vielen Ländern stammten und vielen Religionen anhingen, schufen die Gründer von Brabos einen Ort, an dem alle Götter verehrt wurden und verfügten, dass kein Gott über einen anderen gestellt werden dürfe. Die Sklaven stammten aus den unterschiedlichsten Völkerschaften, Andalen, Sommermenschen, Giskari, Nati, Reuna, Ebenesen, Sanori und selbst Schuldner und Verbrecher von reinstem valyrischen Blut waren unter ihnen. Manche waren an der Waffe ausgebildet worden, da sie als Wachmänner oder Sklavensoldaten dienen sollten, andere waren Lustsklaven, die sich auf die Kunst der Liebe verstanden. Auch viele Haussklaven waren darunter, Lehrer, Ammen, Köche, Diener und Kämmerer. Andere waren geschickte Handwerker, Zimmerleute, Waffenschmiede, Steinmetze und Weber, auch Fischer, Bauern, Galeerensklaven und gewöhnliche Arbeiter. Die frischgebackenen Freigelassenen sprachen verschiedenste Muttersprachen, weshalb man sich auf das Valyrische, die Sprache der ehemaligen Herren, als Umgangssprache einigte. Und weil sie im Namen der Freiheit ihr Leben riskiert hatten, schworen die Mütter und Väter der neuen Stadt, dass kein Mann, keine Frau und kein Kind in Brabos jemals Sklave, Leibeigner oder Schulddiener sein sollte. Dies ist das erste Gesetz von Brabos, das in den Stein des großen Bogens gemeißelt wurde, der den langen Kanal überspannt. Von jenem Tag an wandten sich die Sea Lords von Brabos gegen jede Form der Sklaverei und führten und führen viele Kriege gegen Sklavenhalter und ihre Verbündeten. Die Lagune, in der die Flüchtlinge Zuflucht fanden, war auf den ersten Blick ein trostloser, wenig einladender Ort voller Schlickwatt, Gezeitentümpel und Salzsümpfe. Doch war sie gut hinter den vorgelagerten Inseln und Felsen versteckt und durch den Nebel oftmals auch vor dem Blick von oben geschützt. Darüber hinaus gab es im Brackwasser reichlich Fisch- und Schalentiere. Die umgebenden Inseln waren dicht bewaldet und auf dem nahegelegenen Festland fanden sich Eisen, Zinn, Blei, Schiefer und andere nützliche Baustoffe. Vor allem aber lag die Lagune abgelegen und wurde nur selten von Fremden besucht. Obwohl die in die Freiheit entkommenen Sklaven von ihrer Flucht erschöpft waren, fürchteten die meisten von ihnen eine erneute Versklavung. Im Verborgenen wuchs und gedieh Bravos. Höfe, Häuser und Tempel überzogen die tiefliegenden Inseln, während Fischer den Reichtum der großen Lagune und des offenen Meeres abschöpften. Unter den vielen Schalentieren entdeckten die Bravosi eine bestimmte Seeschneckenart, die mit jener verwandt war, die Tyrosch und seine Färber reich und berühmt gemacht hatte. Aus dieser Schnecke ließ sich ein dunkler, violetter Farbton gewinnen. Um das Aussehen ihrer gestohlenen Schiffe zu verändern, färbten die Kapitäne der Bravosi die Segel in dieser Farbe, wann immer sie die Lagune verließen. Sorgfältig mieden sie valyrische Schiffe und Städte und trieben stattdessen Handel mit Ib und später auch mit den sieben Königreichen. Lange Zeit jedoch führten die Händler der Bravosi gefälschte Seekarten mit sich und erfanden allerlei kunstvolle Ausflüchte, wenn man sie nach ihrem Heimathafen fragte. Deshalb galt Bravos über ein Jahrhundert lang als die geheime Stadt. Sea-Lord Utero Zalyne machte dieser Heimlichkeit ein Ende und sandte seine Schiffe in die ganze bekannte Welt, um die Existenz und Lage von Bravos bekannt zu geben und die Menschen aller Völker einzuladen, das 111. Jubiläum der Gründung der Stadt zu feiern. Inzwischen waren alle aus der Gründergeneration verstorben und ihre Herren ebenso. Dennoch hatte Utero einige Jahre zuvor Gesandte der Eisernen Bank nach Valyria geschickt, die dem Ereignis den Weg ebneten, das als Uteros Enthüllung in die Geschichte einging. Es zeigte sich, dass die Drachenherren nur wenig Interesse an den Nachfahren der vor 100 Jahren entlaufenen Sklaven hatten, und die Eiserne Bank zahlte an die Enkel der Männer, deren Schiffe die Gründer gestohlen hatten, ansehnliche Entschädigungen, lehnten es allerdings ab, den Wert der Sklaven selbst zu erstatten. So erzielte man eine Übereinkunft. Die Enthüllung wird in Bravos jedes Jahr mit einer 10-tägigen Feier und einem Maskenfest begangen, das auf der ganzen Welt einzigartig ist. Die Feierlichkeiten erreichen am 10. Tag um Mitternacht ihren Höhepunkt, wenn sich auf das Brüllen des Titanen hin 10.000 Feiernde gleichzeitig die Masken vom Gesicht reißen.